ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast geht es um den Ukraine-Krieg. Meist um militärische Belange, aber auch die aktuellen politischen Entwicklungen. Dazu besprechen wir und einiges mehr. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Wir zeichnen auf am 23. Dezember 2025. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Ein Tag vor Heiligabend. Das ist nun wahrlich erst recht kein Tag, an dem man gern über Krieg spricht. Ein offiziellen Weihnachtsfrieden wird es nicht geben und einen nicht autorisierten, so einen, den Soldaten und Offiziere an der Front einfach mal machen, so wie vor 111 Jahren an manchen Frontabschnitten im Ersten Weltkrieg, erscheint ja auch irgendwie ziemlich unwahrscheinlich. Immerhin hatte man damals, also 1914, nur 5 Kriegsmonate gebraucht für solche Aktionen. Der russische Krieg gegen die Ukraine erlebt nun schon zum 4. Mal Weihnachten und bislang hat man von derartigen Dingen in diesem Krieg nichts gehört. Wir wollen die heutige letzte Folge vor Weihnachten auch mal ein bisschen anders angehen. Wir haben wieder mehrere Gäste zugeschaltet, die Hilfen für Ukrainer organisieren. 2 Projekte kennen die Stammhörerinnen und Hörer schon. Bastian Feigl ist zum Beispiel wieder da, der Unfallchirurg, der auch schon 2-mal knapp hinter der Frontlinie ärztlich geholfen hat. Tag, Herr Feigl, wo erwischen wir Sie heute?
Guten Morgen. Ich bin heute mal zu Hause.
Okay.
Ich habe heute frei und sitze in meinem Zimmer.
Ich hoffe, wir bringen mit diesem Termin zeitlich bei Ihnen jetzt nicht allzu viel durcheinander in der Weihnachtsvorbereitung.
Nee, ich darf dafür morgen arbeiten. Passt dann schon.
Alles klar. Dann haben wir Melanie und Markus Gras zu Gast. Tag auch Ihnen. Sie sind ja die Tage erst von einem Hilfstransport wieder nach Hause gekommen. Ich glaube, Sie haben auch diesmal größeres Gerät hingebracht.
Ja, hallo aus Mainz dieses Mal, aus dem Studio. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder dabei sein dürfen. Ja, wir sind am 21. in den frühen Morgenstunden wieder zurückgekommen und haben 2 große Feuerwehrfahrzeuge, eine Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug gebracht.
Und ich nehme an, Ihr Mann hat kein Sprechverbot, damit wir ihn auch mal hören. Tag, Herr Gras.
Guten Tag. Nein, ich habe kein Sprechverbot. Meine Frau ist manchmal nur eine halbe Sekunde schneller.
Wie das oft so ist. Ne? Die beiden sind, das hat Frau Gras jetzt schon angedeutet, freundlicherweise ein paar Kilometer, eigentlich gar nicht so wenig, ne, von Boppard nach Mainz gefahren, sitzen dort in einem Studio des SWR. Danke dafür und danke auch den Kollegen vom Südwestrundfunk. Wir haben auch einen neuen Gast in unserer Runde, beziehungsweise 2 neue Gäste, die aber beide dasselbe Projekt betreuen. Marie-Jolien Köster, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Jolien, und Marc Zoller. Tag zu Ihnen nach Berlin.
Ja, guten Tag. Wir freuen uns, dass wir heute auch hier mit dabei sein können.
Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz was zu Ihrem Projekt. Was machen Sie, wie lange schon, wie kam es dazu?
Also unser Projekt gibt es jetzt eigentlich schon seit fast Kriegsbeginn. Also wir haben als erstes angefangen, als in Berlin schon ganz viele Züge mit Geflüchteten ankamen. Es war ja eigentlich fast ab dem ersten Tag des Krieges, dass man, also wir sitzen in Berlin, ne, dass man in Berlin dann mitbekommen hat, dass irgendwie Menschen am Hauptbahnhof ankommen und auch am zentralen Busbahnhof. Und wir haben gehört, dass Leute hinfahren und auch Menschen abholen und mit sich nach Hause nehmen, weil so viele kamen, die ja gar nicht überall organisiert untergebracht werden können. Und da haben wir auch helfen wollen und fanden aber auch die Vorstellung, irgendwie zum Bahnhof zu fahren und Menschen abzuholen, wiederum auch etwas gruselig. Und mir hat das auch ein bisschen Sorge gemacht um die, ja, auch viele junge Frauen, die dann ankamen und einfach irgendwie mitgenommen wurden von irgendwelchen Leuten. Und meine Tochter war gerade ausgezogen und ich hatte ein Zimmer frei. Meine Tochter war dann auch ungefähr, also auch eine ganz junge Frau, und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um die jungen Damen, die da am Bahnhof ankamen, und habe gedacht, ich würde gerne mindestens einer davon dieses Zimmer anbieten, und wollte aber nicht einfach hinfahren, weil ich mich auch total komisch gefühlt hätte, einfach jemanden anzusprechen und zu sagen, möchtest du mit mir nach Hause kommen? Und habe dann über eine Telegram-Gruppe, über die das damals organisiert wurde, eben einen Übernachtungsplatz angeboten und habe so den ersten direkten persönlichen Kontakt zu einer Jungfrau Ala bekommen, die dann ein paar Wochen bei mir gewohnt hat und die wirklich nur mit einer kleinen Handtasche in der Hand vor meiner Tür stand und so ganz offensichtlich nichts dafür konnte, in diese Situation geraten zu sein. Ja, das hat uns sehr betroffen gemacht und hat eigentlich so den Wunsch ausgelöst, an der Stelle zu sagen, okay, wir würden gerne was helfen und ein bisschen mehr tun, als nur eine Unterkunft anbieten.
Und daraus ist dann eine Menge mehr geworden, dazu später mehr. Danke erstmal. Das sind aber noch nicht alle Gäste. Jürgen Lux wollen wir auch noch begrüßen. Er sitzt gleichfalls in einem SWR-Studio, allerdings in Kaiserslautern. Tag, Herr Lux.
Hallo, guten Tag, guten Morgen. Auch guten Morgen an all die anderen, die gerade dran sind. Für mich ist es eine Riesenfreude, mit Ihnen gemeinsam hier im Podcast zu sitzen. Und ja, ich lasse Sie jetzt mal sprechen.
Ja, weil Herr Lux ist eigentlich ein Hörer des Podcasts, hat über unsere Podcast-Adresse general@mdraktuell.de Kontakt mit uns aufgenommen. Und ich glaube, Ihre Frau sitzt auch neben Ihnen. Gruß auch an Sie. Und auch danke Ihnen beiden, dass Sie heute dabei sind. Ich will vielleicht, Herr Lux, auch mit Ihnen gleich kurz weitermachen. Nur kurz zur Info, also für alle. Die zuhören. Herr Lux hat uns etwas mitgebracht, das hören wir uns gleich an. Danach schauen wir gemeinsam mit Herrn Bühler auf die aktuelle militärische Lage und wollen danach wiederum mal auf den Stand der drei Hilfsprojekte schauen, darauf, wie das Jahr verlaufen ist und wie man möglicherweise auch weiterhin helfen kann. Und am Ende nehmen wir uns noch ein paar Minuten Zeit, um uns von Herrn Lux noch ein bisschen näher erläutern zu lassen, wie es zu dem gekommen ist, was wir gleich hören. Sie haben Musik mitgebracht, ne? Außer Jingles am Anfang und Ende des Podcasts haben wir noch nie Musik hier im Podcast gespielt. Heute also aus gegebenem Anlass mal eine Ausnahme. Ich mache auch mal einen kleinen Aufschlag und sag mal kurz, wie ich jetzt unsere Kontaktaufnahme in Erinnerung behalten habe. Sie haben uns also geschrieben, haben sich für den Podcast bedankt und wollten uns eine Freude machen, indem sie mittels künstlicher Intelligenz zwei Songs kreieren, einer nach dem Geschmack von Herrn Bühler, einer nach meinem Geschmack. So, dann fanden wir, dass das an und für sich eine wirklich sehr schöne Idee ist, aber warum für uns? Also warum nicht auch für diejenigen, die seit fast 4 Jahren unter dem Krieg leiden? Dann haben wir telefoniert, ich habe sie gebeten, ob sie nicht einfach eigene Gedanken, Gefühle zum Krieg quasi verarbeiten wollen. Wenn Sie unbedingt wollen, dann können Sie auch den Podcast noch mit unterbringen und dann produzieren Sie mal mit der KI einen Song, den wir dann auch im Podcast hier zu Gehör bringen können. So in etwa habe ich es in Erinnerung. Habe ich was vergessen oder falsch dargestellt, Herr Lux?
Ganz genau, genau so war das auch. Und ich erinnere mich sehr daran, an das Gespräch, das möchte ich nochmal sagen, von meiner Seite aus. Denn dieses Gespräch hat stattgefunden an einem Sonntag. Und an einem Freitag, nachdem ich den Podcast gehört hatte von Ihnen, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich musst du doch mal was ganz anderes machen dabei. Nicht nur einfach eine nette E-Mail schreiben, eine Hörer-E-Mail, sondern es lag wirklich mir am Herzen, auch etwas mit Emotionalität mal rüberzubringen. Und dafür dachte ich, ist vielleicht Musik ganz gut. Ja, und so sind wir auf den Gedanken gekommen und ja, so war der Start.
Dann hören wir es uns gleich an. Ich will noch eines dazu sagen, also weder Herr Bühler und ich sind Leute, die Sie jetzt so ständig auf die Schultern und auf die Brust klopfen mögen, um zu sagen, also wie toll das ist, was Sie hier machen. Wenn es in dem Lied jetzt nur um den Podcast gehen würde, dann hätten wir vielleicht auch schon ein paar Schwierigkeiten, das hier zu spielen. Aber ich finde, Sie haben eine passende Mischung gefunden, textlich, also zwischen dem, was wir hier machen und dem eigentlichen Anlass des Podcastes, nämlich dem Krieg in der Ukraine. Und letztere ist ja das, worum es eigentlich gehen sollte und wie vorhin schon mal gesagt, vor allem um die Menschen, die unter diesem Krieg zu leiden haben. So, jetzt würde ich sagen, hören wir uns dieses Werk einfach mal an.
Wenn die Sirenen schweigen, bleibt das Echo in der Nacht. Zerbrochene Fenster, doch der Wille erwacht. Ein Land steht auf, mit Herz und Verstand, gegen Schatten, die kamen, mit eiserner Hand. Die Stimmen im MDR, so klar und so schwer. Ein General, ein Reporter, Sie geben uns mehr. Kein Lärm der Spekulation, nur Wahrheit und Mut. Ein Kompass im Sturm, der uns hören gut tut. Was bleibt, ist Hoffnung in Trümmern geboren. Ein Licht in der Dunkelheit, nie ganz verloren. Für die Ukraine, für Frieden gerecht. Ein Lied für die Stärke, die niemand zerbricht. Die Fragen sind schwer, die Antworten klar. Strategien des Schutzes, kein leeres Blabla. Ein Volk, das sich verteidigt mit Würde und Kraft. Ein Podcast, der zeigt, wie man Haltung schafft. Und wenn die Welt zu leise wird, erklingt ein Portal der Wahrheit für die, die kämpfen, für die, die stehen, für einen Frieden, der bleibt und für immer besteht. Was bleibt, ist Hoffnung in Trümmern geboren. Ein Licht in der Dunkelheit, nie ganz verloren. Hoffnung dazu.
Puh, also so klingt das Werk, das Jürgen Lux auf den Weg gebracht hat. Vielen Dank dafür nochmal, Herr Lux. Ist schon erstaunlich, was eine KI derzeit alles schon kann. Aber das wollen wir auch nochmal betonen. Na, von der KI kommt die Musik. Der Text ist von Ihnen, ne?
Absolut, genau so ist es. Und im Prinzip war die KI ein Werkzeug für mich, weil ich das selbst ja gar nicht so hätte singen können.
Ja. Als Sie mir das geschickt haben, habe ich das auch in der Redaktion einigen vorgespielt und der Song hatte auch einige, sag mal, ganz schön mitgenommen, ne? Also wirklich im doppelten Sinne. Herzerwärmend, hat auch jemand gesagt. Waren Sie denn selbst auch überrascht, was da am Ende rausgekommen ist?
Ja. Ganz ehrlich, ja. Also ich habe mich mit dieser Software eine Weile beschäftigt, als ich das gehört habe. Ich habe gedacht, naja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, mit dem Dinge halt auch auszudrücken. Und ja, der Gedanke kam mir dann beim Spaziergang, dass ich gedacht habe, ich höre jetzt seit Jahren diesen Podcast und wirklich fast jede Sendung. Und ja, es lag mir halt sehr am Herzen, mal was auszuprobieren. Ja, und so ist es entstanden. Ja.
Und jetzt in die Runde mal gefragt, außer Herrn Bühler war es ja für die anderen durchaus das erste Mal, dass Sie es gehört haben. Wie finden Sie es?
Also ich muss mich gerade noch ein bisschen fangen. Es ist wunderschön und es trifft wirklich ins Mark und drückt genau das aus, was wir empfinden, wo wir schon jetzt so oft dort waren und versuchen zu helfen, wo wir nur helfen können. Hm. Ich kann nur sagen, danke dafür, für dieses tolle Lied.
Ja, vielen Dank für das Lied. Das ist, ja, es läuft dann immer so ein Film ab. Also das Lied ist geeignet, dass man eintaucht und die Erinnerungen wieder hochkommen. Also ja, danke.
Vor allem, weil Sie es ja persönlich erlebt haben vor Ort, ne?
Ja, naja. Also wie gesagt, also es trifft es sehr gut.
Ich finde, das ist ein total schönes Geschenk von einem Hörer, ne? Für einen Podcast, den die Person gerne hört. Herr Lux, das sicherlich eine andere Art von Leserbrief und fühlt sich ganz warm an.
Also, das ist ein angemessenes Dankeschön, Herr Lux. Vielleicht können wir es ja so machen, ich hatte es schon angedeutet, es gibt ja noch eine Alternativversion dazu, weil zumindest diese KI, die Sie genutzt haben, immer zwei Versionen ausspuckt. Die zweite ist auch hörenswert. Ich würde sagen, mit der werden wir den Podcast heute beschließen. Und bevor wir das tun, können Sie uns noch technisch ein paar kleine Dinge erzählen zum Erstellungsprozess, weil der natürlich auch interessant ist, vor allem für Leute, die mit derlei KI-Apps bislang eher hadern. Aber das hat natürlich primär mit unserem Podcast-Thema nichts zu tun. Deswegen schieben wir es nach hinten. Ist dann auch ein schöner Schluss, denke ich mal, der heutigen Folge. Einverstanden, Herr Lux?
Einverstanden. Bis dahin ist mein roter Kopf auch wieder weg.
Eine Frage noch, Herr Lux. Wenn Sie den Text heute nochmal schreiben würden, also heute angesichts der aktuellen Lage, sei es jetzt konkret im Krieg oder bei den Verhandlungen, würden Sie heute noch was anders schreiben? Also ich meine, auf jeden wirkt das, was passiert, ja ein bisschen anders. Ne? Also manche werden immer hoffnungsloser, andere schöpfen wieder mehr Hoffnung.
Ja, also grundsätzlich bin ich ein sehr hoffnungsfroher Mensch dabei. Auf der anderen Seite versuche ich auch Realist zu sein. Also wenn ich mir jetzt anschaue, und das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen in das Detail da rein, wie ist das Ganze eigentlich jetzt begonnen? Am Anfang war eigentlich alles noch relativ offen. Die Strategien waren noch nicht klar. Man wusste noch nicht, wie Politiker reagieren und all das. Und insofern muss ich sagen, hat sich jetzt ja sehr, sehr viel getan. Ich selber werde sicherlich eins, ich werde die Hoffnung nie aufgeben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne da so ein Musikstück mal geschrieben habe. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es viele Dinge gibt, die man auch heute noch besser sein kann, die man auch besser werden müsste dabei. Man kann die Menschen nicht ändern, die die Politik machen, aber vielleicht bewegen, sich in eine gute Richtung zu bewegen. Und jede Bewegung in die richtige Richtung ist aus meiner Sicht ein guter Schritt. Also ohne jetzt zu lange zu reden, gerade Familie Gras oder auch der Herr Feigl oder hoffentlich nachher hören wir ja noch ein bisschen was von der Frau Köster. Das sind für mich ganz, ganz positive Beispiele, wo man wirklich sagen kann, hier hat jemand etwas konkret getan. Nicht nur zugehört, sondern etwas getan. Und aus meiner persönlichen Sicht, Frieden und Freiheit kommt nicht von nichts. Das kommt also wirklich aus den Menschen heraus, muss von den Menschen getragen werden. Und es sind nicht die anderen, die müssten mal. Nein, selber kann man auch was tun. Frage ist, was es ist. Und sei es von mir aus, ein Lied zu schreiben. Und um Ihre Frage noch kurz zu antworten, würde ich heute was anders schreiben? Eigentlich nicht, weil es ist eine Konstanz da drinne. Und bis zum heutigen Tage ist es leider so, dass Menschen sterben, die nicht sterben müssten. Und ja, wir können Beiträge leisten, dass das nicht so ist.
Also wir reden am Ende noch ein bisschen. Herr Bühler, jetzt Ihr Part. Wenn Sie sich die aktuelle militärische Lage und die Entwicklung bei den politischen Gesprächen und Entscheidungen anschauen, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass das Schießen relativ zeitnah gestoppt wird?
Also nach dem schönen Gespräch jetzt zur Einleitung kommen wir natürlich jetzt zur harten Realität. Das wird ein harter Schritt. Wenn ich Ihre Frage beantworten soll, meine Hoffnung ist sehr gering. Den Vorschlag unseres Kanzlers, der gleichzeitig auch der Vorschlag der Amerikaner war, eine Waffenpause über die Weihnachtstage zu beschließen, hat Putin ja abgelehnt. Selenskyj sagt ja schon seit März, dass er einen Waffenstillstand haben möchte. Putin bleibt aber bei seiner Doppelstrategie, seine unveränderten Kriegsziele entweder auf dem Weg von Friedensgesprächen, besser gesagt Kapitulationsgesprächen zu erreichen und weiterhin parallel dazu mit militärischer Gewalt zu versuchen, die Kriegsziele zu erreichen. Dazu passt auch die Meldung von Reuters aus dieser Woche, dass amerikanische Geheimdienstkreise Reuters gesagt haben, dass Putin unverändert die Unterwerfung der gesamten Ukraine zum Ziel hat und anschließend sich Teile der ehemaligen Sowjetunion zurückholen will. Soweit also die Geheimdienstanalyse aus Amerika. Dazu passt auch die Bewertung amerikanischer NATO-Generale, dass Russland, Zitat, die größte Bedrohung für den euroatlantischen Raum ist. Zitat Ende. Eine Bewertung, die mir gerade in den letzten Tagen wieder bestätigt worden ist. Also hier sieht man eine Diskrepanz zwischen der, ich nenne es mal der Arbeitsebene auf der militärischen und der geheimdienstlichen Ebene und der politischen Ebene in Amerika. Und deshalb sagte ich ja auch schon mal, ich glaube in der letzten Folge oder in der vorletzten, als wir über die nationale Sicherheitsstrategie gesprochen haben, es gibt das Amerika so nicht, sondern es gibt unterschiedliche Strömungen bis rein ins Militär, in die Politik und auch in die Welt der Geheimdienste.
Aber Sicherheitsstrategie soll heute nicht unbedingt die Rolle spielen, sondern natürlich die aktuelle militärische Lage in der Ukraine. Vielleicht können Sie uns zunächst mal wieder einen kleinen Überblick geben.
Also trotz der Verhandlungen dauern die Angriffe der russischen Armee unvermindert an, am Boden und auch aus der Luft. Gerade am heutigen Morgen können wir das sehen. Ich mache das fest an der Zahl der täglichen Angriffe am Boden, an den täglichen Angriffen aus der Luft, aber auch an den mittlerweile wieder überdurchschnittlich hohen Verlusten der Russen, die sie dabei erleiden.
Die Lage an der Frontlinie am Boden, vielleicht können wir mit der weitermachen. Die Brennpunkte sind ja immer noch die, über die wir schon seit Monaten berichten.
Ja, das ist so. Die Brennpunkte, die verändern sich ja nicht, wenn man mit strategischem Blick auf die Lage da spricht, sondern sie verändern sich ganz langsam. Das ist nicht so, dass da, oder ganz selten so, dass da ein Brennpunkt völlig neu auftaucht.
Naja, wenn eine Stadt eingenommen ist von den Russen oder wieder von den Ukrainern zurückerobert wurde, dann fällt es vielleicht sozusagen aus der Liste der Brennpunkte raus. Aber vielleicht können wir die aktuellen mal kurz durchgehen. Wollen wir wieder mit Pokrowsk anfangen?
Ich würde gerne mal anfangen im Norden und dann okay. Von Norden nach Süden gehen.
Na klar.
Das sind erstmal die Regionen Sumy und Kharkiv. Da müssen wir drüber sprechen. Hier gibt es zusätzlich zu den bereits besetzten Gebieten begrenzte grenzüberschreitende Angriffe an mehreren Stellen in die Region Sumy und in die Region Kharkiv hinein. Meist aus der russischen Provinz Belgorod. Begrenzte Angriffe. Weil an ihnen nur wenige Soldaten, teilweise nur in Gruppenstärke, beteiligt sind. Hintergrund dürfte der Auftrag Putins sein, eine Pufferzone in der Ukraine zu schaffen. Das hat er ja angekündigt und angeordnet. Weiterer Hintergrund der räumlichen Ausdehnung der Kämpfe im Norden ist wohl auch die Botschaft Putins, die er jetzt seit Wochen ja beständig verbreitet. Die Niederlage der Ukraine ist unausweichlich und jetzt kommt es eben zu einer räumlichen Ausdehnung auch im Norden. Aber es sind keine Truppenteile zu erkennen, die zur Ausnutzung eines solch kleinen Anfangserfolges genutzt werden können. Es sind eben nur ein paar Kilometer oder manchmal nur ein paar hundert Meter. Und solange der Anfangserfolg nicht ausgenutzt werden kann, solange das nicht geschieht, werden diese Angriffe auf die Grenzdörfer dort nur symbolisch bleiben.
Dann geht's weiter, die Frontlinie entlang. Dann wäre der nächste Schwerpunkt Kupjansk. Da war ja die letzte Entwicklung, dass die Ukrainer einen Großteil der Stadt zurückerobert haben. Hat sich da die Lage insoweit auch weiter stabilisiert?
Ich denke, das kann man so ausdrücken. Sie hat sich zugunsten der Ukraine stabilisiert infolge ihres Gegenangriffs. Fast die gesamte Stadt ist wieder unter ukrainischer Kontrolle. Es sind nur noch wenige russische Soldaten in der Stadt, die dort ohne Versorgung ausharren, ohne Verpflegung, ohne Munitionszufuhr, bis eben russische Verstärkungen kommen. Das ist aber zurzeit nicht erkennbar. Sie kommen nicht. Dafür wird die Stadt von Russen mit Gleitbomben angegriffen. Also hier eine etwas positivere Entwicklung in Kupjansk. Weiter im Süden sieht es für die Ukraine tatsächlich kritischer aus. Das ist der Bereich von Liman und Siversk. Die Stadt Siversk ist von den Russen mittlerweile erobert worden in den letzten Tagen, nach mehr als 3 Jahren. Und die Russen greifen weiter Richtung Westen an. Sie nutzen also das Momentum aus, das sie durch diese Eroberung der Stadt gewonnen haben. Bei Lyman kämpfen die Russen mittlerweile an der Stadtgrenze und versuchen mit kleinen Trupps von Soldaten in die Stadt einzudringen. Hier muss die ukrainische Armee in den nächsten Tagen die Lage unter Kontrolle bekommen, sonst besteht die Gefahr, dass die Stadt Slowjansk, also die nördliche dieser Festungsstädte im Donbass, gefährdet ist.
Wir kommen gleich zu Pokrovsk. Dann haben Sie noch einen anderen Schwerpunkt ausgemacht, sage ich mal, Konstantinivka.
Ja, das war ja einer der Schwerpunkte der letzten Wochen auch. Das ist die südliche Festungsstadt dort im Donbass. Hier stehen die Russen bereits seit einiger Zeit an der südostwärtigen Stadtgrenze. Aber die Stadt ist stark befestigt und die Lage ist zurzeit im Vergleich zum nördlichen Gebiet um Lyman und Siversk vergleichsweise stabil.
Dann ist jetzt Pokrovsk an der Reihe.
Pokrovsk und die benachbarte Stadt Myronograd, also im Osten gelegen von Pokrovsk. In Pokrovsk ist es so, dass ein großer Teil der Stadt Pokrovsk mittlerweile unter russischer Kontrolle ist. Das, glaube ich, kann man heute so sagen. Nur die nördlichen Stadtteile sind entweder noch umkämpft oder man weiß nicht ganz genau, wer wo die Kontrolle hat. Auf jeden Fall können die Russen dort nicht sicher sein, dass sie von den Ukrainern nicht bekämpft werden und umgekehrt. Die Russen können darüber hinaus den Ring um die Stadt Myronograd nicht schließen und die Soldaten, die dort noch kämpfen, die ukrainischen Soldaten, nicht von der Versorgung abschneiden. Insgesamt eine vergleichsweise stabile Lage mit wenig Bewegung, aber es ist eben so, dass nach wie vor die Einkreisung droht und insgesamt der Raum Pokrovsk-Myronograd mit Ausnahme der Tatsache, dass sie russische Kräfte bindet, eigentlich nicht mehr diese operative Bedeutung hat für die Ukrainer, nicht auf jeden Fall, wie sie vorher vor der Belagerung und vor der Situation heute bestanden hat.
Sind wir damit, was die Schwerpunkte an der Frontlinie am Boden betrifft, durch oder gibt es noch weitere, die wir bisher noch nicht so im Blick hatten?
Ja, ich würde ganz gerne nochmal den Blick richten auf die südliche Ukraine, auf Saporischschja insbesondere, auf die Region Saporischschja, nicht die Stadt, und nördlich davon die Region Dnepropetrovsk. Hier war es ja so, dass die Russen langsam aber sicher in beide Regionen vorgerückt sind. 15 Kilometer mittlerweile Richtung Dnepropetrovsk und 25 Kilometer in der Saporischschja Richtung. Das ist ein weites, offenes Gelände mit nur kleinen Städten und Dörfern. Der Hinderniswert auch des Geländes ist nicht sehr stark. Insofern gelingt es den Russen, hier mehr Boden gut zu machen als in Geländeabschnitten, die einen höheren Hinderniswert haben durch Gewässer, durch Hügel und vor allen Dingen durch Bebauung auch. Immer wieder taucht dort Hulyapolje auf, eine Kleinstadt von etwa 6000 Einwohnern, die umkämpft ist. In den Ostteilen sind die Russen bereits und man kann davon ausgehen, dass dieses Städtchen da in den nächsten Tagen auch aufgegeben werden muss.
Das war jetzt die Lage am Boden, quasi an der Frontlinie. Gibt es dazu jetzt noch wesentliche Dinge zu sagen?
Nein, wesentlich ist nicht, aber ich will das mal zusammenfassen. Wenn Sie das mal aus größerer Höhe betrachten, die Situation jetzt, dann ist es durchaus so, dass die strategische Verteidigung der Ukraine durchaus erfolgreich geführt wird, dass sie durchaus imstande ist, den Russen das, was sie ja eigentlich vorhaben, nämlich einen Einbruch und einen Durchbruch zu verwehren und die Frontlinie oder den Frontkorridor, muss man vielleicht besser sagen, durchaus stabil halten können.
Ich ahne, dass wir wieder einige kritische Mails bekommen werden wegen dieser Einschätzung, dass die Ukraine sich erfolgreich verteidigt. Aber wir wollen sie jetzt nicht ausweiten. Das ist halt ihre Einschätzung und andere können das sicher anders sehen. Und wir haben ja wahrscheinlich leider noch viel Gelegenheit, genau darüber zu reden. Kommen wir mal zu den gegenseitigen Luftangriffen auf Ziele hinter der Frontlinie, also zu den Angriffen in der Tiefe. Wie Sie immer sagen, wir beginnen auch heute mal mit den russischen, abgesehen von dem heftigen Angriff wir jetzt in der letzten Nacht, will ich mal auch in der Südukraine anfangen. Das Gebiet um Odessa war ja zuletzt viel auch in den Schlagzeilen. Also tatsächlich deswegen, weil die Russen dort aktiver waren als sonst?
Ja, Odessa wird ja mittlerweile fast jeden Tag mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen angegriffen. Auch in der letzten Nacht wieder, haben Sie recht, trotz der russischen Bekundungen, dass Odessa eigentlich eine russische Stadt sei. Also Ziel ist dort insbesondere die Hafeninfrastruktur. Ein besonders schwerer Angriff wurde da von Freitag auf Samstag letzter Woche gemeldet. Auf Drohnenangriffe in der Nacht folgten am Samstagmorgen schon bei Helligkeit drei ballistische Raketen vom Typ Iskander-M. Sie kamen von der besetzten Krim und konnten aufgrund der extrem kurzen Flugzeit nicht abgefangen werden und schlugen in Hafennähe ein. Insgesamt waren dort 8 Tote und 27 Verletzte zu beklagen. Offensichtlich wurde auch ein Bus getroffen, mit dem die Menschen schon unterwegs zur Arbeit oder zum Einkaufen oder was auch immer sie vorhatten waren.
Aber Odessa und Umgebung war ja natürlich nicht das einzige Ziel der Russen, ne? Gerade auch in der letzten Nacht nicht.
Nein, also in den Tagen seit dem letzten Podcast wurden zwar zunächst wieder vergleichsweise wenige Drohnen und andere Flugkörper eingesetzt, 51 Drohnen bis 160 Drohnen, wenn man die Tage ansieht seit dem letzten Podcast, aber trotz nach wie vor hohen Abschusszahlen wurden eben auch Kryvyi Rih, Dnepropetrovsk, Cherson, Saporischschja getroffen, überwiegend Energieinfrastruktur, aber teilweise auch Eisenbahninfrastruktur. Und gestern Nacht, das haben Sie es schon zweimal angesprochen, traf es wieder die Zentralukraine und den Westen des Landes. Als wir gerade darüber sprachen, kamen die Zahlen rein. Demnach sind 673 Flugkörper insgesamt verwendet worden. 621 sind abgeschossen worden, also nach wie vor eine hohe Abschussquote. Das war also nach 10 Tagen wieder einer dieser massiven Luftangriffe. Zentrales Ziel war wiederum die Energieinfrastruktur, auch wieder die Eisenbahninfrastruktur. In 3 Regionen im Westen fiel der Strom komplett aus und damit eben auch die Wasserversorgung und teilweise auch die Heizung. Landesweit wurden dann Stromabschaltungen durchgeführt, um das Netz wieder stabilisieren zu können. Es gab Tote und Verletzte.
Die ukrainischen Angriffe in den letzten Tagen, welchen Umfang hatten die, welche Ziele, mit welchem Erfolg?
Es ist wieder eine lange Liste von Zielen, die in Russland und in den besetzten Gebieten überwiegend mit Drohnen bekämpft wurden. Es waren in dieser Woche in erster Linie Munitionsdepots, darunter eins der 51. Armee in der Region Luhansk, also ein großes Depot muss es gewesen sein. Auch den Bildern nach Treibstoffdepots der russischen Armee, unter anderem das der 76. Luftlandedivision, also auch kein kleines, in der Region Saporischschja, dann insbesondere in dieser Woche viele Radarstellungen, insbesondere auf der Krim. Es gab Angriffe auf Ölverladeeinrichtungen in Häfen, zum Beispiel im Hafen von Taman an der Straße von Kertsch und bei Rostov am Don. 2 Angriffe gab es in den letzten Tagen auf den Militärflugplatz Belbek auf der Krim, bei denen mehrere Kampfflugzeuge zerstört oder schwer beschädigt wurden. Das sagt etwas über den Zustand der Luftverteidigung auf der Krim und in den besetzten Gebieten insbesondere. Nicht nur, was die Flugabwehrraketen selbst betrifft, sondern auch, was die Radarabdeckung angeht. Nur so ist zu erklären, dass ein so wichtiger Militärflugplatz zweimal in der Woche angegriffen werden kann mit den entsprechenden Folgen. Dann blicken wir auf die Partisanentätigkeiten. Anschläge gab es auf einen Güterzug in der besetzten Region Saporischschja. 25 Wagen sind entgleist. Das ist natürlich ein hoher Hinderniswert im Anschluss. Das räumt man nicht einfach so weg. Und man kann davon ausgehen, dass dort in den frontnahen Gebieten Militärzüge unterwegs sind mit Munition oder mit Waffen oder nur mit Versorgung für die Soldaten. Es gab einen weiteren Partisanenanschlag, der, wo noch nicht alle Details klar sind, auf den militärischen Teil des Flughafens Lipezk, das liegt etwa zwischen Moskau und der Ukraine, bei dem zwei Kampfflugzeuge beschädigt oder zerstört wurden. Dreimal wurden Ölförderanlagen im Kaspischen Meer angegriffen und das Kaspische Meer, das liegt ja jetzt geschätzt 1500 bis 1800 Kilometer von der Ukraine entfernt. Zwei große Patrouillenboote wurden dabei auch beschädigt bei diesem Angriff. Wie stark die Wirkung auf die Ölförderindustrie, und ich hatte Rostov angesprochen, Taman angesprochen, dazu müsste genommen werden Novorossiysk, da müsste Ostluga erwähnt werden, oben in der Region Kaliningrad. Also wie stark diese Wirkung auf die Ölförderindustrie mittlerweile ist, zeigt, dass die Russen alle 8 nuklearen Eisbrecher zurzeit im Einsatz haben, um die Nordostpassage zwischen dem Arktischen Meer und dem Festland Russlands offen zu halten, um wenigstens die abgelegenen Verladeeinrichtungen im nördlichen Sibirien nutzen zu können. Die Analyse eines britischen Marineoffiziers hat der Telegraph erstmals berichtet und das habe ich gerade wiedergegeben.
Dann sind wir also mit der aktuellen militärischen Lage durch. Wir schauen mal darauf, was sich politisch tut. Am Wochenende gab es Verhandlungen in den USA, sicher schwer, etwas zu Ergebnissen zu sagen, aber anhand der Reaktion der Bühler, also der offiziellen Verlautbarung, kann man vielleicht ein bisschen was über den Fortgang, den Stand der Dinge erfahren oder sich zusammenreimen. Was passiert da bei Ihnen im Kopf?
Also es war in der Tat so, dass unmittelbar nach den Gesprächen kaum was an Inhalten rausgesickert ist. Jetzt mit ein bisschen Abstand zu den Gesprächen hat man die eine oder andere Stellungnahme gehört aus Amerika, aus Russland, aus der Ukraine und kann sich etwa ein Bild machen. Aber gut ist tatsächlich, dass wenig an Inhalten rauskommt, sonst wird der Inhalt gleich wieder zerredet und wir haben die Situation, wie wir sie jetzt seit Monaten erlebt haben.
Es war ja auch die Rede davon, dass man möglicherweise bald auch die Kriegsparteien an einen Tisch holen kann. Bislang fanden die Gespräche ja immer getrennt statt. Zeichnet sich für Sie da irgendwas ab im Horizont?
Es war ja jetzt bei dieser Gesprächsrunde bereits der Plan. Dazu ist es nicht gekommen. Offenbar waren die Hindernisse und die Meinungsverschiedenheiten zu groß. Verhandlungsgrundlage war der 20-Punkte-Plan, der nach den Gesprächen in Berlin in der letzten Woche aus dem 28-Punkte-Katalog Witkows entwickelt wurde. Die Gespräche sind von russischer und amerikanischer Seite als produktiv und konstruktiv bewertet worden, gleichlautend. Vizepräsident Vance kommentierte die Gespräche so, dass jetzt alle umstrittenen Sachverhalte transparent auf dem Tisch lägen, was vor dem Beginn der Gespräche nicht der Fall gewesen wäre. Naja, so neu, das wissen wir beide, ist das ja nicht. Wenn er damit sagen wollte, dass auch die US-Verhandlungsführung jetzt die Komplexität erkannt hat, dann hat er sicher recht aus meiner Sicht. Er hängt die Erwartungen einfach tief, glaube ich, und das ist auch richtig so. Hm. Territoriale Fragen, die Absicherung des Waffenstillstands, Sicherheitszusagen oder gar Garantien für die Ukraine, die Frage der rechtlichen Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, die Frage des Wiederaufbaus selbstverständlich, die künftige Sicherheitsarchitektur für Europa, das spielt alles noch eine große Rolle in Folgegesprächen.
Nur ganz kurz gefragt, Berlin war ja kürzlich quasi im Fokus, was diese Verhandlungen betrifft, weil man in Berlin gesprochen hat, unter anderem im Kanzleramt. Inwieweit waren denn die Europäer bei den Gesprächen in Amerika eingebunden?
Sie waren in Person der Sicherheitsberater der Präsidenten bzw. Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens eingebunden. Für Deutschland war es der Abteilungsleiter für Sicherheitspolitik im Bundeskanzleramt, oder, wie man so sagt, der Sicherheitsberater des Kanzlers, Dr. Günther Sauter, vertreten. Ich finde das eine angemessene Vertretung in dieser Runde angesichts der Erfahrung von Dr. Sauter. Er ist ein Spitzendiplomat und war sicher richtig dort aufgehoben. Ich teile diese Kritik, diese unterschwellige Kritik nicht immer, die da lautet, die Europäer sitzen auf Klappstühlen irgendwo oder am Katzentisch und was auch immer da in den Medien zu lesen ist.
Aber eine richtig große Rolle spielen sie auch nicht.
Also nun, Herr Deisinger, wir haben ja das Wochenende miterlebt. Ich glaube, da haben Sie eine ganz große Rolle gespielt. Man muss also nicht immer glauben, dass Europa nun jeden Tag eine große Rolle spielen kann. Also Europa ist, was es ist. Es ist ein Europa, in dem sich gut leben lässt. Es ist ein Europa, dem es gut geht. Aber es ist eben keine Weltmacht wie Amerika. Und wer glaubt, sich auf diese Stufe stellen zu müssen, soll das gerne tun. Aber mein Ding ist es nicht.
Vielleicht ändert sich da ja aber zeitnah ein bisschen was. Möglicherweise gibt es ja auch bald ein Treffen von Putin und dem französischen Präsidenten Macron. Zumindest scheinen ja beide Seiten bereit, miteinander zu reden. Wissen Sie, wie das zustande kam und wie werten Sie das am Ende, Herr Bühler?
Dann lassen wir doch mal den Präsidenten Macron zu Wort kommen. Es könnte nützlich sein für Europa, auf Putin zuzugehen, um dass ein Friedensplan nicht alleine durch die USA, Russland und Ukraine verhandelt wird. In voller Transparenz mit den europäischen Alliierten und mit Präsident Zelensky. Zitat Ende. Das sagt also Macron selbst am Morgen des vergangenen Freitags nach der Entscheidung der EU zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine. Putin hat einem solchen Ansatz zugestimmt. Es ist nicht das erste Gespräch Macrons. Wie wir wissen, er hat ja Erfahrung aus einem guten Dutzend Telefonaten und seinem Besuch in Moskau im Jahr 2022. Wir erinnern uns alle, glaube ich, an das Gespräch im Kreml an diesem meterlangen weißen Tisch. An einem Kopfende Putin und am anderen Kopfende Macron. Für das kommende Gespräch gibt es, glaube ich, ein Risiko, dass Macron in diesem neuerlichen Gespräch vor Ort in Moskau ebenso abgefertigt wird wie beim letzten Gespräch und dass es dann in Europa als nicht hilfreich betrachtet wird. Es war ja, oder es ist ja Putin, der es vorzieht, nur mit den Amerikanern zu sprechen, gewissermaßen auf Augenhöhe von Weltmacht zu Weltmacht. Und für Putin ist die Schuldfrage klar. Auch das hat er selbst gesagt und da wollen wir ihn auch zu Wort kommen lassen. Das war am vergangenen Freitag in seiner jährlichen Pressekonferenz, Zitat, wir betrachten uns als nicht verantwortlich für den Tod der Menschen, Klammer auf, in der Ukraine, Klammer zu. Das war der Kontext. Es waren nicht wir, die den Krieg begonnen haben, Zitat Ende.
Also sieht so aus, dass von einem solchen Treffen jetzt keine Wunder zu erwarten sind, aber weil Sie die Gefahr angesprochen haben, Bühler, denken Sie wirklich, dass sich die Franzosen da möglicherweise vor einer Art russischen Karren spannen lassen? Denken Sie nicht, dass das möglicherweise auch unter den Europäern abgesprochen sein könnte?
Also Sie meinen, dass das Gesprächsangebot abgesprochen wurde, bevor es von Macron gemacht worden ist?
Ja.
Also ich glaube, da gibt es keine Anzeichen dafür. Es ist nicht ganz auszuschließen, es ist eigentlich zu erwarten, wenn man positiv und wohlwollend denkt. Aber ich bin da nicht ganz sicher. Und Anzeichen habe ich, wie gesagt, gar keine. Aber spätestens jetzt müssen sich eigentlich alle im Klaren sein, die da in Paris mit der Vorbereitung des Besuchs befasst sind, dass das Ergebnis nicht eine erneute Belastung für Europa und das deutsch-französische Verhältnis darstellt. und deshalb auf die angekündigte Transparenz und die Mitwirkungsmöglichkeit, das hat ja Macron selbst auch gesagt, größter Wert gelegt wird.
Also hoffen wir mal, dass es kein Ego-Trip von Emmanuel Macron wird. Vielleicht noch kurz eine Sache aus dem politischen Geschehen. Es galt ja für die EU, einen Weg zu finden, die Ukraine auch im nächsten und im übernächsten Jahr finanziell zu unterstützen. Der Bundeskanzler Friedrich Merz, der hätte gerne dafür eingefrorenes russisches Vermögen verwendet. Das konnte er nicht durchsetzen beim EU-Gipfel. Stattdessen gibt die EU nun 90 Milliarden Kredit. Und am Ende hat Merz gemeint, diese Lösung sei sogar besser als sein Vorschlag. Können Sie das erklären?
Also für mich ist zunächst das Ergebnis wichtig. Und das Ergebnis stimmt erstmal. Die Ukraine brauchte Geld für 2026 bis 2027, um den Staat am Laufen zu halten und vor allem den Abwehrkampf gegen die russische Invasion zu finanzieren. Die Ukraine wird 90 Milliarden Euro bekommen, das ist viel Geld, wie wir wissen. Es werden dafür zwar zunächst nicht die eingefrorenen russischen Staatsgelder verwendet, da waren einige Staaten dagegen, weil für sie die rechtlichen, aber auch die finanzpolitischen Risiken zu hoch waren. Manche ließen sich, so meine Wahrnehmung, auch von russischen Drohungen abschrecken. Minister Orban gehörte dazu. Das kann man ja an seinen Aussagen ablesen. Andere wollten ganz offenbar von vornherein das Ganze zunächst über Schulden finanzieren. Das sind die hochverschuldeten Staaten, wie zum Beispiel Frankreich, die schon seit langem auf eine kollektive Schuldenaufnahme durch die EU zuarbeiten. Resultat der Berichterstattung war, Kanzler Merz ist gescheitert, weil er sich nicht durchsetzen konnte. Sie haben es selbst auch gerade gesagt. In den Nachrichtensendern lief diese Geschichte rauf und runter, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann auch noch, weil die Wahl zur Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht den Kandidaten des Parteivorsitzenden Merz zum Ergebnis hatte, eben auch noch verstärkt an diesem letzten Sonntag. Nur am Rande kam zur Sprache, wer den Kurs der EU-Kommission und den Plan A von Kanzler Merz torpediert hat. Neben den üblichen Verdächtigen Ungarn, Slowakei, Tschechien, die es ja ganz offen gemacht haben, war es, und das kann man verstehen, Belgien, weil dort ja das russische Geld lagert und Belgien hätte ein hohes Risiko zu tragen. Aber es gab eben auch andere, die offenbar von vornherein verdeckt einen Plan B vorbereitet haben. Und dazu gehört leider in erster Linie der französische Präsident. Es blieb dem Magazin Politico vorbehalten, diese Vorgänge im Vorfeld der abschließenden Entscheidung transparent zu machen. Hier, so hat man den Eindruck, ist bei einigen Verbündeten mit versteckten Karten gespielt worden.
Und am Ende hat man ja die Debatte und die Entscheidung zu diesen eingefrorenen russischen Vermögenswerten ja nur aufgeschoben. Ne? Aus denen soll ja die Kreditrückzahlung dann irgendwann geleistet werden, sollte Russland der Ukraine keine Entschädigung zahlen. Also meine persönliche Vorstellungskraft, die reicht jetzt nicht so weit, dass ich Russland Entschädigungen zahlen sehe. Ich würde eher darauf tippen, dass diese sehr aufgeladene Debatte dann wieder stattfindet. Was meinen Sie?
Also das Ergebnis zählt. Die Ukraine bekommt einen zinslosen Kredit, der über Anleihen der EU zunächst finanziert wird. Die Ukraine soll ihn dann gegebenenfalls aus russischen Reparationen zahlen, wenn diese nicht fließen. Und davon kann man ja fast ausgehen und da teile ich Ihre Skepsis. Dann sollen die weiterhin in Brüssel eingefrorenen russischen Staatsgelder verwendet werden. Das Schlimme ist, ich will jetzt gar nicht in die Zukunft spekulieren, aber das Schlimme ist, dass man wie in einem Brennglas den mangelnden Zusammenhalt der EU sieht, was sich Putin ja sofort in seiner Pressekonferenz am vergangenen Freitag zunutze machte, die EU als schwach darzustellen. Und wenn es uns nicht gelingt, die Meinungsverschiedenheiten hinter verschlossener Tür auszutragen und wenn dann solche Vorgänge so publik dann auch werden und es eindeutig ist, dass hier gegeneinander gearbeitet wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn Putin das tatsächlich nutzt.
Geld und Unterstützung braucht es weiterhin also viel für die Ukraine, aber eben nicht nur, damit man verteidigungsfähig bleibt, möglicherweise auch besser wird, sondern die Menschen vielerorts im Lande brauchen Unterstützung, um beispielsweise jetzt über den Winter kommen zu können. Und auch ganz generell über diese schwere Zeit, um solche Dinge kümmern sich viele private Initiativen in Deutschland. Drei von ihnen haben wir heute im Podcast grob vorgestellt und begrüßt hatte ich sie ja am Anfang schon. Wir wollen jetzt mal schauen, wie Ihr Jahr verlaufen ist, wo Sie helfen konnten, wo vielleicht auch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts noch gebraucht werden könnte. Vielleicht gehen wir zunächst mal nach Mainz. Dort im Studio sind Melanie und Markus Gras. Wie gesagt, gerade erst wieder von einer Hilfstour zurück. Wohin ging die? Und außer der Feuerwehr, was war diesmal noch alles dabei?
Ja, die Hilfstour, die ging wieder nach Lutsk zu unserem Verteilerzentrum und wir hatten außer den Feuerwehrfahrzeugen jede Menge Sanitätsmaterial, Sondennahrung, also hochqualitatives Material dabei, was von einem normalen Krankenhaus bis an die Frontlinie überall gebraucht wird.
Und das war aber nicht Ihre einzige Tour in diesem Jahr, sondern Sie haben ja mehrere gemacht, wenn ich es recht weiß.
Ja, das ist richtig. Das war jetzt unsere sechste Tour, die wir gefahren haben im Jahr und ich fand auch eine mit der anstrengendsten jetzt zum Jahresabschluss.
Inwiefern?
Von der Logistik mit den zwei Feuerwehrfahrzeugen, mit der Übergabe. In der Regel hatten wir immer einen Übergabeort, jetzt waren wir an zwei. Unsere Zeit ist, auch begrenzt in der Ukraine, weil wir von unseren freien Tagen ja auch immer nur ein Zeitfenster haben, was wir nutzen können für die Fahrt.
Aber Sie sagten in der Ukraine, das heißt, Sie sind in diesem Jahr auch wieder zumindest bei einigen Transporten mit ins Land gefahren?
Immer. Also aktuell fahren wir jedes Jahr, also unser Verteilerzentrum ist in Lutsk in der Ukraine und wir fahren immer bis dorthin aktuell.
Sie haben sich also möglicherweise auch diesmal überzeugen können, also wie dringend notwendig solche Hilfe ist. Vielleicht können Sie aus von den letzten Transporten mal ein bisschen was erzählen, was Sie dahin geschafft haben, wofür es verwendet wurde, was die Leute sozusagen als Reaktion Ihnen übermitteln.
Ja, das würde ich gerne an meine Frau geben, das Wort.
Dann gerne, Frau Gras.
Ja, also die Feuerwehrfahrzeuge haben wir überwiegend selbst auch an die Standorte gebracht. Also die sind dann nicht nur bis Lutz gefahren, sondern wir haben sie dann an die Übergabeorte gebracht und manchmal ein bisschen weiter in die Ukraine rein. Dort wurden wir immer super herzlich begrüßt. Die Leute sind durchgehend extrem dankbar für unsere Hilfe. Das letzte Tanklöschfahrzeug hat sogar eine neue freiwillige Feuerwehr gegründet, sozusagen. Also wir waren bei der Eröffnungszeremonie dabei. Eine Region, die zwar nur aus 24 kleineren Dörfern besteht und 20.000 Einwohnern, aber die haben natürlich auch Binnenflüchtlinge aufgenommen, also die innerhalb der Ukraine dahin geflüchtet sind. Und die Einsatzzeiten, also bis die Feuerwehrleute dann häufiger mal in den Orten überhaupt angekommen sind, wo es brennt, sind extrem lange. Deswegen wird da noch extrem viel Bedarf an Feuerwehrfahrzeugen angemeldet.
Wir haben ja hin und wieder Kontakt, unter anderem über WhatsApp. Da kann ich dann auch ab und an Bilder von Ihren Reisen sehen, weil Sie die schicken bzw. in Ihren Status posten. Wenn ich es recht im Kopf behalten habe, dann ist die Grenze, der Grenzübertritt manchmal durchaus ein ziemliches Problem. Wie ist das denn derzeit?
Also wir hatten dieses Mal wieder einen extrem langen Grenzübertritt, speziell mit den zwei LKWs. Und wir hatten dabei noch immenses Glück. Grenzübergang Dorohusk, also von polnischer Seite aus, hatten wir einen sage und schreibe 11 Kilometer langen LKW-Stau, den wir als humanitärer Transport Gott sei Dank ein bisschen umfahren durften. Und bis wir dann aber den ersten Grenzposten, so die erste Schranke passiert hatten, hatten wir trotzdem noch mal sage und schreibe 6 Stunden Wartezeit. Und das zermürbt natürlich. Dann immer mal ein paar Meter weiterfahren, dann wieder anhalten. Und die Bürokratie wird leider nicht weniger. Also wir haben mittlerweile pro Fahrzeug etwa 17 Seiten an Papieren dabei.
Hat sich denn der Bedarf der ukrainischen Bevölkerung im Laufe dieses Krieges irgendwie geändert, gewandelt? Also vielleicht war auch die Bedingung von Jahr zu Jahr schwerer werden? Stellen Sie da irgendwas fest?
Also eine Änderung in, dass es nicht mehr so, ein Bedarf nicht mehr so hoch ist, gibt es nicht. Also der Bedarf ist weitaus da. Es sind die staatlichen Feuerwehren, die sind verteilt, soweit wie es geht, aber es gibt jede Menge weiße Flecken für freiwillige Feuerwehren. Und auch der Druck, der im, an der Frontlinie entsteht durch erhöhte Reichweite von FPV-Drohnen für einen Second Hit, ist mittlerweile so groß, dass dass Feuerwehrfahrzeuge quasi vorwärts in der Fahrzeughalle abgestellt werden, damit, wenn vor der Halle irgendwas passiert, dass die Splitter mehr das Heck treffen und nicht den Motor. Und Fahrzeuge auch mittlerweile mit Drohnenkäfigen ausgestattet sind. Also das waren jetzt unsere ersten Eindrücke, die wir gesehen haben, dass Feuerfahrzeuge Drohnenkäfige bekommen haben. Und die Führung in Kiew von der staatlichen Feuerwehr auch jetzt, ich sag mal, die Reißleine insoweit ziehen musste, dass wenn jetzt Fahrzeuge Ersatz beschafft werden im Westen, wo es etwas ruhiger ist, die Altfahrzeuge erstmal wieder in Richtung Frontlinie gehen und somit auch das Material für die freiwilligen Feuerwehren fehlt. Also der Bedarf ist nach wie vor hoch, warum eine Erschwernis kommt, wobei die größte Erschwernis ist eigentlich auf EU-Seite mit den Papieren, wenn wir das, also die EU verlassen.
Für weitere Feuerwehrautos ist also großer Bedarf da. Die kriegen Sie natürlich in Deutschland auch nicht geschenkt und das Geld dafür haben Sie sicher auch nicht einfach auf Ihrem Privatkonto liegen. Um solche Fahrzeuge kaufen zu können, braucht es natürlich auch Spenden. Bekommen Sie derzeit noch ausreichend?
Also es ist etwas weniger geworden, wie überall, glaube ich. Das ist so im Laufe der Zeit, die Leute gewöhnen sich leider Gottes an die Situation. Aber ich muss auch sagen, dank dem Podcast hier haben wir immer noch viele treue Spender, die uns auch größere Beträge schicken. Wir müssen halt, ja, wie soll ich sagen, pro Auto mit 10.000 bis 15.000 Euro Budget rechnen. Und das ist nur das reine Fahrzeug. Das ist also noch nicht das Spritgeld. Das ist noch nicht die Kosten für die Anmeldung, eventuell noch für kleinere Reparaturen, die nötig sind, für fehlendes Material für das Fahrzeug. Also jetzt zum Beispiel die zwei Fahrzeuge, da waren wir bei 17.500 Euro plus Spritgeld von der Fahrt plus Materialeinkäufe, da können wir auf 25.000 Euro gehen. Also Geld wird wirklich immer noch dringend gebraucht und 95% der Fahrzeuge müssen wir leider kaufen, weil die Gemeinden die ausgesonderten Fahrzeuge oft nicht verschenken dürfen. Da macht denen der Rechnungshof einen Strich durch die Rechnung. Und sie versuchen zwar dann die Beträge niedrig zu halten, was uns sehr entgegenkommt, aber einen gewissen Restbetrag müssen sie nehmen. Also ganz, ganz selten bekommen wir mal ein Fahrzeug gespendet.
Haben Sie denn schon neue im Blick für Ihre nächsten Projekte?
Also für unsere nächste Fahrt wünschen wir uns ein Tanklöschfahrzeug wieder. Das bedeutet, es sollte mindestens 1600 Liter Wasser haben, weil die Wasserversorgung in der Ukraine auch eher schlecht ist. Und wir wünschen uns, da haben wir eine direkte Anfrage bekommen, einen Rettungswagen mit Allradantrieb. Und der soll auch an die Front gehen und dort Verletzte retten.
Rettungswagen meint jetzt so einen Krankentransportwagen, wie wir hier in Deutschland auch auf der Straße sehen?
Ja, genau.
Sehen. Okay. Wann sind Sie das nächste Mal wieder drüben? Wann sind Sie wieder unterwegs?
Am 12. Februar wollen wir wieder losfahren.
Also Melanie und Markus Gras, wenn Sie, an Sie meint jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie also helfen können und wollen, alle wichtigen Infos dazu in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge oder Sie schreiben an unsere Podcast-Adresse general@mdraktuell.de. Wir leiten das alles wieder weiter, so wie wir das auch schon in den vergangenen Jahren gemacht haben. Das betrifft natürlich auch die anderen Hilfsprojekte, wie das zum Beispiel von Bastian Feigl, Unfallchirurg, der auch schon direkt vor Ort bei der Versorgung verwundeter Soldaten geholfen hat. Herr Feigl, in diesem Jahr waren Sie nicht dort, ne?
Nee, dieses Jahr hat es nicht gereicht. Geplant ist für nächstes Jahr. nochmal eine Tour zu machen, ja.
Sie haben aber garantiert viele Kontakte dorthin nach wie vor. Was hören Sie denn von den Leuten dort, wie die aktuelle Situation einschätzen?
Na, für die Leute vor Ort ist gar nicht, also ist dieses große Politische gar nicht so wichtig. Die haben ja im Prinzip jeden Tag ihre Probleme, die sie dort haben. Also die Front halten, überleben und irgendwie jetzt im Moment auch mit der Witterung zurechtzukommen. Also das sind die Probleme, die die Leute dort vor Ort im Moment interessiert.
Und wenn Sie nicht dort sind, unterstützen Sie natürlich von Deutschland aus. Womit genau, vielleicht können Sie das nochmal erzählen, was haben Sie dieses Jahr auf den Weg bringen können?
Na, wir haben dieses Jahr sehr viel machen können. Das sind also im Prinzip zwei Schienen, die wir fahren können. Wir sammeln Material, also das ist inzwischen das Verbandsmaterial, über das wir auch schon mal gesprochen hatten, also auch abgelaufenes Material. Wir haben aber auch viele Medizingeräte jetzt bekommen, die wir dann auch relativ direkt in die Stabilisationspunkte bringen können oder in die Evakuierungsfahrzeuge. Und wir haben sehr viel Geld gesammelt, mit dem wir vor Ort auch Material kaufen, also sprich die Tourniquets, die Abbindungen und andere Dinge, die halt speziell für kriegerische Auseinandersetzungen gemacht sind, also taktisches Medizinmaterial im weiteren Sinne.
Und Sie erhalten sicher auch Rückmeldungen aus der Ukraine, also wie hilfreich das alles war, beziehungsweise was möglicherweise noch als Hilfe benötigt würde, was Sie sich so auf einen Zettel schreiben oder einen Computer und wonach Sie dann anfangen zu suchen?
Also wir können inzwischen tatsächlich dank einer wunderbaren Community, die wir haben, viele Anfragen auch bedienen. Also wir kriegen Anfragen über eine Menge X Tourniquets und dann können wir die dort bei dem ukrainischen Hersteller bestellen und die werden ausgeliefert. Da wir Stammkunden sind, liefern die auch sofort aus. Das heißt, wenn wir eine Anfrage bekommen und wir das Geld auf dem Konto haben, können wir innerhalb von einem, maximal zwei Tagen das Material schon dort haben, wo es gebraucht wird und kriegen entsprechend auch Bilder. Also wir kriegen wahnsinnig viele Bilder von den Übergaben von den Soldaten, die das entgegennehmen. Also das sind ja meistens die Sanitäter, die das dann weiter verteilen. Und wir kriegen teilweise aber inzwischen auch schon Bilder von Tourniquets, die funktionieren. Das heißt, da sind entsprechend die Verletzungen da und die Tourniquets, die wir geliefert haben, binden das ab. Das heißt auch das Feedback, dass unsere Hilfe tatsächlich auch dieses eine Leben gerettet hat. Ja.
Und um das zu unterstützen, braucht es natürlich auch bei Ihnen weiterhin eine ganze Menge Geld. Wie organisieren Sie denn, dass der Zustrom nicht versiegt oder zumindest nicht abnimmt? Sie haben von einer Art Community gesprochen.
Also ich habe eine sehr treue Spenderschaft. Die sind Menschen, die sind auch durch den Podcast auf mich zugekommen. Und die sind schon lange dabei, es kommen immer neue dazu und ich verfasse unregelmäßig, aber alle paar Wochen ein Newsletter, in dem ich quasi beschreibe, was wir gemacht haben, was erreicht wurde, manchmal auch spezielle Ereignisse, die wir hatten oder die wir berichtet bekommen haben. Und das verschicke ich, sodass also die Menschen, die mich unterstützen, auch immer sehen, was denn passiert. Also so kann ich quasi die Leute auf dem Laufenden halten, was auch nur richtig ist, weil sie mich ja unterstützen. Also sollen sie auch sehen, was damit passiert.
Aber in den Newslettern, soweit ich das weiß, finden sich nicht nur schöne Geschichten, ne, sondern auch traurige sind dabei, Geschichten, die Sie auch persönlich sehr treffen.
Ja, das gehört dazu. Also im Endeffekt reden wir alle hier seit fast 4 Jahren von Krieg und Krieg ist nichts Schönes. Also da gibt es auch schlimme und furchtbare Geschichten, aber die müssen auch erzählt werden, weil genau darum geht's ja. Und ja, die persönlichen Dinge, das gehört auch dazu, wenn sie sich auf das einlassen, dort zu helfen, ist der Preis, den sie zahlen, dass sie persönlich betroffen sind. Also das muss man mit einpreisen, wenn man das tut.
Ich habe in Erinnerung, dass eine Initiative oder eine Überschrift bei Ihnen war, Lea Maxa, also für Max. Darüber haben wir schon mal im Podcast gesprochen. Vielleicht für Leute, die das damals nicht gehört haben oder die ganz neu dazugekommen sind, können Sie da nochmal zwei Sätze zu sagen?
Ja, Max war ein ukrainischer Sanitäter, den ich kennengelernt habe in Deutschland bei einem Kurs hier. Und wir sehr engen Kontakt hatten, als er zurückgegangen ist an die Front. Und Max ist gefallen im Juli letzten Jahres und das war der erste sehr persönliche Verlust, den ich hatte in der Ukraine. Und ja, ihm zu Ehren haben wir unser Projekt so genannt und sind damit auch ja quasi in sozialen Medien unterwegs unter diesem Begriff für Max, for Max, ja.
Und auch hier gilt, wenn Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, Herrn Feigels Projekt unterstützen möchten, die notwendigen Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder Sie schreiben auch wie gehabt an unsere Podcast-Adresse general@mdraktuell.de. Wir leiten dann alles weiter. Danke, Herr Feigl, bis hierhin. Wir wollen mal noch zu einem dritten Projekt kommen, das wir noch nie hier im Podcast zu Gast hatten. Dieses Projekt nennt sich, wenn ich es richtig ausspreche, For Ukraine. Also eine 4 als Ziffer geschrieben, Bindestrich Ukraine. Klein ist in Berlin ansässig und hier vertreten durch Marie-Jolien Köster und Marc Zoller. Das Ganze ist also tatsächlich auch ihr Baby, so hatten sie es am Anfang quasi ein bisschen eingeführt, ne? Also durch sie ins Leben gerufen.
Ja, das ist korrekt. Also wir sind eigentlich nur ein ganz kurz kleiner Zusammenhang von 3 Leuten im Kernteam. Ich bin Berliner Intensivmediziner und Notfallmediziner seit langer Zeit und also hier zuständig für den medizinischen Bereich. Und Frau Köster und der Dritte im Bunde kümmern sich verstärkt um den nicht-medizinischen Bereich, das, was wir Bereich Wärme und Strom nennen, also im Wesentlichen Winterhilfe. Können wir auch gleich vielleicht nochmal was dazu sagen. Und solche Sachen wie Notstrom, Kommunikation, aber auch, Sie haben eben schon drauf zu sprechen, Schmutzwasserpumpen für Bereiche, wo wir keine aktive Feuerwehr mehr haben und deswegen im Sommer eine erhöhte Brandgefahr. Also das sind auch so Dinge, die wir machen.
Und Sie machen das auch alles von Berlin aus?
Wir machen das im Wesentlichen von Berlin aus. Wir haben das große Privileg, dass wir sehr gut vernetzt sind mit einem ganz weit verzweigten Geflecht von ukrainischen Hilfsinitiativen und auch Einzelpersonen, die sowohl für uns mitunter Bedarf ermitteln oder Kommunikation übernehmen, als auch dann regelmäßig Transporte darstellen. Also wir haben jetzt zwar lange Zeit waren es regelmäßig mindestens zwei Transporte pro Woche. Inzwischen ist es nur noch einer die meiste Zeit, aber wir sind also schon fast jede Woche dabei, Hilfsgüter mithilfe dieser Kolleginnen und Kollegen zu versenden. Anbei übrigens mal ganz herzliche Grüße an die anderen beiden Initiativen. Das ist immer ganz toll und herzerwärmend zu sehen, was Leute alles so machen und was sie da auf die Beine stellen. Also großen Respekt und das macht auch immer noch mal ein bisschen Mut und einen extra Antrieb zu sehen, was sie da auch leisten. Ne? Das soll nicht unerwähnt bleiben hier.
Auch von mir vielen Dank.
Ähneln sich denn Ihre Erfahrungen in Bezug auf die Unterstützung, auch in Bezug auf Spenden für Ihre Ukraine-Hilfe mit denen der anderen Initiativen?
Wir haben, glaube ich, insgesamt ein bisschen eine andere Aufstellung als viele andere Initiativen, da wir beziehen einen nicht unbeträchtlichen Teil und dessen, was wir an vor allen Dingen medizinischen Equipment schicken können, aus Sachspenden, also über Firmen. Und wir haben über lange Zeit mehrere große institutionelle Spender gehabt, aus dem wirtschaftlichen Bereich, aber auch aus dem gesellschaftlichen, zum Beispiel im Rahmen eines Ukraine-Hilfsprogramms des DGB, was leider letztes Jahr ausgelaufen ist, was das lange über Wasser gehalten hat. Also uns hat das insgesamt der Rückgang der Spenden aus dem privaten Bereich lange Zeit nicht so sehr getroffen. Aber inzwischen merkt man das natürlich auch schon sehr deutlich. Man kann das gut sehen an dem Winterschlafsäcke-Programm, was wir eigentlich jedes Jahr für die frontnahen Gebiete oder die Menschen in den frontnahen Gebieten, die dort Zivilbevölkerung, die dort ausharrt, auflegen, wo wir sonst in der Regel 1.500 oder 1.000 Schlafsäcke pro Winter haben bestellen und auch ausliefern können, sind wir jetzt gerade mal so auf 500, 600 gekommen bisher. Also wir haben eine gute Hoffnung, dass da noch was dazukommt, aber wir merken auch, dass wir, wie man so schön im Englischen sagt, ein Uphill Battle kämpfen, also bergauf laufen, es wird immer schwieriger.
Vielleicht können wir bei diesem Projekt gleich mal bleiben. Also Ihr Ziel ist wieder 1.000 oder 1.500 oder 5.000 Schlafsäcke jetzt, Winterschlafsäcke, das muss man natürlich betonen, keine, die man im Sommer irgendwie benutzen kann.
Genau, wir wollen gerne 1.000 auf jeden Fall wieder kriegen und also richtig sagen Sie ganz genau, wir wollen gerne, dass die Leute auch in frontnahen Gebieten, wo es ja sehr kalt, also in der Ukraine wird es ja durchaus mächtig kalt im Winter, Und vielmals fällt die Heizung aus oder es gibt keine Wärmemöglichkeiten mehr und dass die Leute trotzdem schlafen können, ohne Angst vor Erfrierungen zu haben. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Schlafsäcke eben auch zuverlässig vor Erfrierungen schützen. Und da haben wir das Glück, dass wir also neben Privatspenden, wo Personen uns gute Winterschlafsäcke auch gespendet haben, eine günstige Einkaufsmöglichkeit haben, Winterschlafsäcke zu beziehen von so einem Großimporteur. Und genau, da sollen dann die Leute auch in Ruhe, also in Ruhe, in Wärme schlafen können.
Also relative Wärme. Ich meine, das ist ja auch selbst 1000 Schlafsäcke, das klingt erstmal viel, aber eigentlich ist es ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne?
Das muss man ganz klar so sehen. Ne? Also unsere Partner signalisieren regelmäßig, dass die überhaupt gar keine Probleme hätten, auf 5.000 oder 6.000 Schlafsäcke innerhalb kürzester Zeit zu verteilen an jede einzelne, also bedürftige Person mit einem entsprechenden Nachweis. Also der Bedarf ist in allem dem, was wir tun, auch nicht nur bei den Schlafsäcken, um so vieles größer als alles, was wir jemals auf die Beine stellen können. Das ist immer nur wenig mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Wie, wenn wir jetzt die Schlafsäcke mal nehmen, wie könnten denn Hörer und Hörer Ihnen da am besten helfen? Also einfach einen Schlafsack schicken oder doch lieber Geld spenden? Was ist denn da sinnvoller?
Also wir nehmen gerne auch, wenn die sauber und heil sind, und Winterschlafsäcke gerne auch Sachspenden an. Die kann man uns postalisch zukommen lassen. Wir sammeln die und sorgen dann, dass sie zu den Menschen in der Ukraine kommen. Und ansonsten kostet uns aktuell ein neuer Winterschlafsack, wenn wir ihn über den Großhändler holen, so etwas mehr als 35 Euro. Das ist so eine ganz handliche Summe, mit der man auch direkt schon einen großen Unterschied machen kann. Das heißt also, man kann an dieser Stelle dann Pate oder Patin werden für 1, 2, 3 oder wie auch viele auch immer Schlafsäcke gerade ins Budget passen. Wir setzen das dann auch so um. Also man kann sich bei uns direkt wünschen, für welchen Zweck eine Spende verwendet werden soll. Und dann ist also Schlafsäcke ist halt eine der Möglichkeiten.
Aber um es nochmal festzuhalten, so ein alter Wanderschlafsack, der vielleicht noch zu Hause rumliegt, der nicht speziell für Minusgrade ausgelegt ist, der hilft Ihnen und den Menschen vor Ort natürlich herzlich wenig. Also dem bitte schön nicht schicken, weil da blockiert der wahrscheinlich auch nur die Räumlichkeiten, die Sie dafür haben.
Würde ich mal eine Klammer drum setzen. Also auch ein alter Wanderschlafsack ist immer noch gut für ein nicht geheiztes Gebäude. Also dann hilft eine Schutzunterkunft gegen Luftangriffe. Also im Zweifel würden wir alles, was sauber und heil ist, auf jeden Fall mal annehmen und auch ausliefern und unseren ukrainischen Partnern an der Stelle überlassen, zu gucken, wo es denn seinen Dienst versehen kann noch.
Okay, dann gibt es die Informationen zu diesem Projekt natürlich auch in den Shownotes. Ich sage auch gerne nochmal, wir leiten Angebote, Anfragen, sonstige Mails auch gerne weiter. Dafür, wie gesagt, einfach nur an unsere Podcast-Adresse schreiben. Herr Lux, Sie sind bestimmt auch noch da. Ich wollte ja zu Ihnen noch mal ganz kurz kommen. Sie könnten ja eigentlich gleich noch mal 3 Songs auf den Weg bringen als Dankbarkeit, nicht nur für uns, also nicht für den Podcast, sondern für beispielhaft jetzt diese 3 Initiativen, mit denen wir heute hier reden.
Also ganz ehrlich, ich habe mir das jetzt gerade mal aufgeschrieben und wenn ich die Zeit finde, mache ich das.
Das freut mich und das wird die anderen bestimmt auch freuen. Ich wollte ja nochmal drauf zurückkommen zu diesem Song, den wir am Anfang gehört haben, von dem wir noch kurz eine 2. Version am Ende dieses Podcasts hören und noch ein paar mehr Informationen aus Ihnen herauslocken. Vielleicht vor allem für die, die ein bisschen mit KI fremdeln. Vielleicht können Sie mal grob erzählen, wie dieses Werk da entstanden ist. Also wie machen Sie das?
Ja, also erstmal vielleicht vorweg, ich beschäftige mich seit einer ganzen Weile schon mit dem Thema KI, was ja auch ein ambivalentes Thema ist. Auf der einen Seite ein tolles Werkzeug, mit dem man was machen kann, auf der anderen Seite sollte man auch im Hinterkopf behalten, was bedeutet das für die Menschen, die damit arbeiten. Also das auch noch als kurzer Nachsatz, wenn ich jetzt hier ein Lied erstelle, dann ist das für mich jetzt technisch relativ leicht zu machen, für jeden anderen natürlich auch. Deswegen sehe ich mich eigentlich auch eher als, sage ich mal, jemand, der das unterstützt und erstellt. Aber ich möchte viel den Musikern danken, die eigentlich dazu beitragen, und den ganzen Medienschaffenden, dass sowas möglich ist. Und ich hoffe auch, dass die dann irgendwie, und ich hoffe, dass Rechtsanwälte das klären, vernünftig entlohnt werden dafür. Also das möchte ich hier nochmal vorweg sagen. Grundsätzlich, da ich mich für KI interessiere, bin ich auch aufmerksam geworden, dass es eine App gibt. Das ist jetzt ein Beispiel, die ich jetzt benutze. Die nennt sich Suno. Und die hat ein Programm zusammengebastelt, die Firma, was aus meiner Sicht einem erstmal tatsächlich zum Erstaunen bringt oder auch tatsächlich Gänsehaut erzeugen kann, weil es halt sehr, sehr gut gemacht ist. Und man hat die Möglichkeit, an der Stelle Texte einzugeben. Also wenn Sie sich das jetzt vorstellen, Sie laden sich so eine App herunter und Sie nehmen jetzt da so eine Profi-Version, dann können Sie damit Lieder erstellen, wo Sie hinterher die Urheberrechte daran haben und dann hinterher auch damit dann frei agieren, so wie in diesem Fall. Deswegen kann es ja auch gesendet werden. Praktisch machen Sie Folgendes. Sie können sich also zum Beispiel einen Text überlegen, ein individuelles Lied erstellen und dann mit diesem Text dann eine Musik in einem Stil, den Sie auch selber auswählen können, dann an der Stelle erstellen. Also im Prinzip zwei Prompts, die man macht. Ein Prompt, den man eingibt, was in dem Text gesungen werden soll, wie der Refrain aussehen soll, wie die Einleitung sein soll. Also wirklich ganz normal, wie man ein Lied erstellt. Und dann einen passenden Stil dazu, der das Lied dann da unterstützt.
Und dann bietet die KI am Ende, wenn ich es recht weiß, zwei Varianten an. Also die zweite Variante hören wir ja gleich. Die müssen Ihnen jetzt aber nicht gefallen. Was machen Sie denn dann?
Ja, genau. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also erstmal ist es so, das macht immer zwei. Man kann entweder sagen, bitte nimm den gleichen Input nochmal, man gibt den gleichen Befehl nochmal ein, dann wird ein komplett neues Lied erstellt, wo der Text natürlich dann auch drin ist. Oder man stellt zum Beispiel fest, ach, diese Software, die ist von Amerikanern geschrieben worden und ab und zu kommen die mit bestimmten Worten nicht so richtig klar, dann muss man so ein bisschen drumherum arbeiten, feine Arbeit machen, ne? Und dass dann Ukraine auch wirklich Ukraine heißt und nicht irgendwas Verdrehtes da rauskommt. Das geht aber dann, indem man die KI ein bisschen überlistet, die Worte ein bisschen anders schreibt und dann singt der Sänger das auch richtig. Das ist so eine Art Nachbearbeitung, die da machen kann, bis man hinterher mit dem Lied tatsächlich zufrieden ist. Und das sind dann die Versionen, die Sie jetzt dann auch bekommen haben. Da stecken natürlich mehrere Versionen dahinter.
Ja. Was mich ein bisschen gewundert hat an das Wort Podcast, wollte die KI auch nicht richtig ran, obwohl das so auch nicht unbedingt ein deutsches Wort ist. Trotz. Wie erklären Sie sich das?
Kann ich nicht erklären. Das ist vielleicht eine grundsätzliche Sache bei KI. Manchmal macht die KI das, was sie halt will oder das, was sie halt kann. Und bei manchen Dingen wundert man sich darüber, was man für tolle Dinge hinkriegt. Und bei ganz einfachen Dingen liegt die einfach total daneben. Aber ich glaube, so ist es gerade.
Okay, dann Herr Lux hatte am Anfang eines angesprochen, nämlich was so Urheberrechte betrifft, Entlohnung von Musikern. Die KI muss ja auch trainiert werden. Dazu, wenn Sie interessiert sind, gibt es, glaube ich, heute einen Artikel auf tagesschau.de genau dazu. Da ist auch die Rede davon, dass man, ich glaube, Suno verklagt hat momentan. Die GEMA hat das gemacht, um da irgendwelche Regelungen zu finden. Können Sie auch nachlesen, wenn Sie interessiert sind. Also, Herr Lux, ganz lieben Dank auch für Ihr kleines Dankeschön für Ihre Zeit, die Sie hier heute genommen haben. Und bevor wir mit dieser zweiten Variante des Songs den heutigen Podcast beenden, will ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. Bei Melanie und Markus Gras, bei Bastian Feigl, bei Marie-Jolien Köster und Marc Zoller, bei Jürgen Lux und natürlich auch bei Herrn Bühler. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Also wir möchten uns auch ganz herzlich bei allen Hörern des Podcasts bedanken, die uns jetzt schon seit langer Zeit unterstützen. Wir möchten auch mal hier das nutzen, unseren Mitfahrern Danke zu sagen, die uns mit uns die Fahrzeuge zusammen in die Ukraine bringen. Opfern auch viel Freizeit dafür. Das ist auch wirklich nicht selbstverständlich und bringen die Geduld auch mit, die es manchmal an der Grenze erfordert. Und ja, einfach nur Danke von meiner Seite aus. Und von meinem Mann sicherlich auch nochmal.
Ja, und ich wünsche allen eine frohe und gesegnete Weihnachten.
Ja, vielen lieben Dank. Ich möchte mich auch besonders bedanken bei Herrn Deisinger und Herrn Bühler für die Gelegenheit und die Chancen, die sich aus diesen Podcast-Auftritten ergeben haben. Ohne sie wäre all das, was ich mache, in dieser Art nicht möglich. Und zusätzlich möchte ich mich bedanken bei der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Heidelberg, meine ersten Partner, die mir auch das erst ermöglicht haben, und bei Tobi und Lena, mit denen ich das jetzt im Moment zusammen mache. weil wir zu dritt agiler sind, als das vorher möglich war. Vielen Dank all denen, die auch mir helfen. Und ich wünsche uns allen auch frohe Weihnachten und dann auch den guten Rutsch ins neue Jahr. Und bin gespannt, was dieses neue Jahr bringen wird.
Von unserer Seite von For Ukraine Berlin auch nochmal ganz herzlichen Dank. Einmal natürlich für die Chance, hier heute das erste Mal mit dabei sein zu dürfen und ein bisschen was zu unserer Arbeit erzählen zu dürfen. Aber auch und ganz klar für den ganzen Einsatz, den Sie bringen im Rahmen Ihres Podcasts in dieser Kontinuität, in dieser Intensität, über die gesamte Dauer und womit Sie letzten Endes das Thema Ukraine mit allem, was da dranhängt, auch oben und in der Aufmerksamkeitsspanne halten. Die Wirkung dessen auch für unsere Arbeit und für das, was wir tun und die Unterstützung, die wir generieren können, ist nicht zu unterschätzen. Ganz herzlichen Dank.
Ich mag nochmal den ukrainischen PartnerInnen danken, die uns immer helfen, die Güter zu verteilen und die uns immer sagen, was wo als nächstes gebraucht wird. Vielen Dank dafür.
Ich möchte ganz, ganz herzlich Ihnen danken, Herr Deisinger, Ihnen danken, Herr Bühler und dem gesamten Redaktionsteam, auch den Mitarbeitern in den Studios, wie hier auch hier in Kaiserslautern. Ja, und noch ein ganz besonderes Dank hier in Kaiserslautern an das Kriseninterventionsteam, wo auch meine Frau mitarbeitet, für die harte Arbeit, die dort gemacht wird. Die Chance wollte ich noch nutzen.
Okay, dann nehme ich das Wort mal kurz an mich. Ich wünsche Ihnen, auch allen Hörerinnen und Hörern, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Start in 2026. Diesen Wunsch, den werde ich sicherlich nächste Woche nochmal wiederholen, weil wir dann am 30. Dezember, also Dienstag nächste Woche, noch eine Folge dieses Podcasts planen. Das wird dann die 300. sein. Ja. Und ich finde es heute, kurz vor Heiligabend, kurz vor Weihnachten, durchaus angemessen, Ihnen, Herr Bühler, mal das Schlusswort zu überlassen.
Ja, das mache ich gerne. Also wenn ich mir das jetzt alles angehört habe, was ich von unseren Gästen gerade gehört habe, da kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank und ganz große Anerkennung für Ihre Arbeit, für Ihre ehrenamtliche Arbeit. Es ist schön, dass es solche Menschen gibt, die das Ehrenamt so verstehen und gerade in diesen Situationen helfen, wo man überhaupt helfen kann. Und das gibt auch Zuversicht, auch mir die Zuversicht, dass wir mit solchen Situationen als Gesellschaft auch umgehen können. Ich habe mal recherchiert, wie viel von diesen Privatinitiativen es gibt und auch Organisationen, die sich um humanitäre Hilfe in der Ukraine kümmern. Ich bin da nicht sehr erfolgreich gewesen. Von mehreren hundert bis mehreren tausend ist die Spannbreite. Und auch da wächst die Zuversicht bei mir. Zuversicht spricht auch aus dem Lied von Herrn Lux, muss ich sagen. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Lux, für diesen ungewöhnlichen Beitrag. Und wir werden das letzte Stück ja gleich hören und vielleicht entscheidet sich Herr Deisinger und die Redaktion, dass das immer den Abbänder hergibt für unseren Podcast. Wir werden es sehen. Allen Hörern und Hörern ein herzliches Dankeschön für Vertrauen, Anerkennung und vor allen Dingen auch für Kritik an unserem Podcast. Das ist immer sehr willkommen. Ich wünsche uns allen, insbesondere dem ukrainischen Volk, einen baldigen und dauerhaften und gerechten Frieden. Ein sogenannter gerechter Friede, der auf Lüge, Angst und erzwungener Unterwerfung beruht, wäre keiner. Es wäre nur die Vorbereitung neuer Gewalt. Ein gerechter Friede erfordert Gerechtigkeit und Wahrheit als Fundament. Konkret heißt das, die Rechtsordnung muss wiederhergestellt, das Unrecht muss benannt und den Opfern muss Gehör verschafft werden. Nur ein Friede, der die unantastbare Würde des Menschen achtet, wird von den Menschen auch als Friede erlebt. Das war ein Zitat. Das war nicht von mir, sondern diese Worte sprach der Bischof von Essen, Franz Josef Overbeck, den ich sehr gut kenne, seit vielen Jahren, vor einigen Wochen bei der Tagung der Bundeswehrführung in Berlin. Dem ist nichts hinzuzufügen. Frohe Weihnachten Ihnen allen.
Wenn die Sirenen schweigen, bleibt das Echo in der Nacht. Zerbrochene Fenster, doch der Wille erwacht. Ein Land steht auf, mit Herz und Verstand. gegen Schatten, die kamen mit eiserner Hand. Die Stimmen im MDR, so klar und so schwer. Ein General, ein Reporter, sie geben uns mehr. Kein Lärm der Spekulation, nur Wahrheit und Mut. Ein Kompass im Sturm, der uns Hörern gut tut. Was bleibt, ist Hoffnung in Trümmern geboren. Ein Licht in der Dunkelheit, nie ganz verloren. Für die Ukraine, für Frieden. Niemand zerbricht. Die Fragen sind schwer, die Antworten klar. Strategien des Schutzes, kein leeres Blabla. Ein Volk, das sich verteidigt mit Würde und Kraft. Ein Podcast der Zeit, wie man Haltung schafft. Und wenn die Welt zu leise wird, erklingt ein Podcast, der Wahrheit führt. Für die, die kämpfen, für die, die stehen, für einen Frieden, der bleibt und für immer besteht. Was bleibt, ist Hoffnung in Trümmern geboren. Ein Licht in der Dunkelheit, nie ganz verloren. Für die Ukraine, für Frieden gerecht. Ein Lied für die Stärke, die niemand zerbricht. Was bleibt, ist Hoffnung. Trümmern geboren. Ein Licht in der Dunkelheit, nie ganz verloren. Für die Ukraine, für Frieden gerecht. Ein Lied für die Stärke, die niemand zerbricht. Was tun, Herr General? Wir hören euch zu. Mit Herz, mit Verstand und mit Hoffnung dazu.